Willkommen beim Podcast Orientierung fürs Leben, deinem Podcast von meinphilosoph.de. In dieser Podcast-Reihe spreche ich über existenzielle Fragen, die sich Menschen zu sich selbst und ihrem Leben stellen. Jenseits von schnellen Antworten und dogmatischen Wahrheiten möchte ich dir zum jeweiligen Thema neue Impulse geben und andere Perspektiven aufzeigen, damit du mehr Klarheit und Orientierung findest und dein Denken, Fühlen und Handeln dich zu einem langfristig erfüllten und guten Leben führen. Am Mikrofon Josef Konrad Herrmann, akademischer philosophischer Praktiker, Coach auf Basis eines verkörperten Humanismus und erfolgreicher Unternehmer. Lass uns mit dem heutigen Thema beginnen. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und was, wenn das Leben gar keinen Sinn hat? Vielleicht hast du dir eine dieser Fragen auch schon mal gestellt. Vielleicht ganz leise in einem Moment der Stille oder laut in einer Phase des Umbruchs, der Orientierungslosigkeit, der Suche. Und vielleicht hörst du diesen Podcast genau deshalb, weil dich diese Frage nicht loslässt. In dieser Episode geht es also um nichts Geringeres als den Sinn des Lebens. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich einfach sagen könnte, na klar weiß ich das, ich bin ja Philosoph. Für uns ist das ganz einfach. Aber genau das wäre eben zu einfach. Denn wenn man sich umsieht in Bücher, auf Social Media oder in diversen Lebensratgebern, dann scheint es da draußen viele zu geben, die ziemlich klare Antworten haben. Oft klingen die auch ganz überzeugend. Aber sie beruhen meist auf einer bestimmten Überzeugung, einem festgelegten Weltbild und werden leider allzu oft als absolute Wahrheit präsentiert. In diesem Podcast möchte ich einen anderen Weg gehen. Einer, der tiefer schaut, der nicht vorschnell Antworten liefert, sondern der hilft, die richtigen Fragen zu stellen, damit du zu einer eigenen, durchdachten und wirklich freien Haltung finden kannst. Wie immer lasse ich dabei auch die Stimmen kluger Menschen einfließen, die sich mit genau diesen Fragen beschäftigt haben. Also lass uns gemeinsam suchen. Nicht nach einer richtigen Antwort, sondern nach mehr Klarheit und vielleicht sogar einen neuen Blick auf dein Leben. Einer, der eine ganz klare Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gegeben hat, war vielleicht überraschend ein Science-Fiction-Autor, Douglas Adams. In seinem Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis lautet diese Antwort schlicht und ergreifend 42. Vielleicht kennst du sie. Die Geschichte dazu geht so. Ein hyperintelligentes, pandimensionales Volk, das sich in unserem Universum übrigens in Gestalt von kleinen weißen Mäusen zeigt, rang über lange Zeit mit der Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. Um endlich Klarheit zu bekommen, beschlossen sie, den leistungsfähigsten Computer aller Zeiten zu bauen, nur mit dem einen Zweck, genau diese Frage zu beantworten. Der Computer Deep Thought brauchte dann auch seine Zeit, genauer gesagt 7,5 Millionen Jahre. Und seine Antwort war eben 42. Die Reaktion? Enttäuschung, Irritation, Ratlosigkeit. Und als man Deep Thought dann noch einmal fragte, ob er sich auch wirklich sicher sei mit dieser Antwort, reagierte er, man könnte sagen, leicht pikiert und bestätigte, ja, das ist die richtige Antwort. Nur sei er sich nicht sicher, ob seine Erbauer überhaupt wüssten, was genau sie gefragt haben. Und genau das beobachte ich auch immer wieder in meinen Seminaren und Gesprächen. Viele Menschen stellen die gleiche Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Aber sie meinen völlig Verschiedenes damit. Manche suchen nach dem einen allgemeingültigen Sinn, der für alle Menschen gleichermaßen gilt. Dann lohnt es sich zu fragen, wer bestimmt diesen Sinn? Müsste er nicht von einem höheren, vielleicht übernatürlichen Wesen stammen? Und was ist eigentlich mein eigenes Bild davon? Andere wiederum suchen nach einem individuellen Lebenssinn. Sie wollen wissen, warum sie selbst auf dieser Welt sind. Auch hier stellt sich dann die Frage, wer hat diese Aufgabe festgelegt? Gibt es eine kosmische Ordnung, einen Schöpfungsplan, aus dem ich meine Aufgabe ableiten kann? Und dann gibt es Menschen, die wollen ihrem Leben selbstbestimmt einen Sinn geben. Für sie liegt Sinn in Zielen, in Wirkung, im Beitrag zu etwas Größerem. Ganz bewusst gewählt, nicht vorgegeben. Aber auch hier stellen sich Fragen. Gilt dieser Sinn für mein ganzes Leben oder nur für bestimmte Lebensphasen? Gibt es nur einen Lebenssinn oder mehrere? Du siehst, hinter der einen großen Frage verstecken sich ganz unterschiedliche Suchrichtungen. Deshalb lautet die erste wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ganz im Geiste von Deep Thought: Welche Art von Antwort suchst du eigentlich, wenn du nach dem Sinn des Lebens fragst? Im nächsten Abschnitt möchte ich nun klären, ob die Frage nach dem Sinn des Lebens zu allen Zeiten so unterschiedlich interpretiert wurde und ob das überhaupt eine relevante Fragestellung war, und dabei die These aufstellen, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens, so wie wir sie heute stellen, eigentlich ein relativ junges Phänomen ist. Genauer gesagt, sie taucht erst mit dem modernen Menschen auf, also ungefähr ab dem 18. oder 19. Jahrhundert. Und was davor war, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Den Homo sapiens gibt es nach heutigem wissenschaftlichen Stand seit etwa 300.000 Jahren. Bis ungefähr 10.000 vor unserer Zeitrechnung, also für ca. 97% unserer Menschheitsgeschichte, lebte er als Jäger und Sammler in frühzeitlichen Stammeskulturen mit weist weniger als 150 Personen. Da ging es nicht um eine abstrakte Sinnfrage. Sinn war damals gleichbedeutend mit Überleben. Nahrung finden, Schutz bieten, die Gemeinschaft erhalten. Die Welt wurde nicht als etwas Wissenschaftliches verstanden. Sie war ein lebendiger Organismus, geprägt von zyklischen Rhythmen, von Zeiten des Wachsens, Erntens, Ruhens. Sinn war kein Problem, sondern eine gelebte Ordnung. Dann etwa um 10.000 vor unserer Zeitrechnung kommt eine tiefgreifende Veränderung. Menschen beginnen, sich dauerhaft an einem Ort niederzulassen. Ackerbau und Viehzucht entsteht und mit ihnen Vorräte, Besitz, ein stabiles Nahrungsangebot und damit auch Bevölkerungswachstum. Die Folge? Größere Gemeinschaften, erste Formen von Arbeitsteilung, Verwaltung, Machtstrukturen. Wer besitzt was? Wer bestimmt was? Wer schützt wen? Es entsteht ein neues Verhältnis zur Welt, nicht mehr nur eingebunden in Zyklen, sondern zunehmend auch geprägt von Planung, Kontrolle und Hierarchien. Die ersten Hochkulturen, zum Beispiel in Ägypten, entstehen schließlich um 3000 vor unserer Zeitrechnung. Hier wurde das Ganze dann etwas komplexer. Der Sinn des Lebens lag nun in der Pflichterfüllung gegenüber den Göttern und gegenüber den Herrschern, die als göttlich legitimiert galten. Die Welt war eine göttliche Ordnung, die nach den alten Mythen oft aus einem ursprünglichen Chaos hervorgegangen war. Und diese Ordnung musste durch Rituale, Gesetze und Opfer aufrechterhalten werden. Sinn bedeutete, deinen Platz kennen und ihn ausfüllen. Auch hier kein individueller Zweifel, sondern kollektive Einbindung. In der griechischen Antike änderte sich dann Entscheidendes. Die Menschen begannen, Fragen zu stellen, und zwar andere Fragen. Nicht mehr nur, was fordern die Götter, sondern, was ist das Wesen der Welt? Philosophen wie Heraklit, Platon oder Aristoteles suchten nach dem Logos, also einer vernünftigen, logischen Ordnung. Der Mythos wird nach und nach ersetzt durch das Denken. Und trotzdem, auch hier ging es noch nicht um die individuelle Suche nach einem ganz persönlichen Lebenssinn. Und zudem wurde diese Denkweise radikal durch das aufkommende Christentum vernichtet. Mit dem Christentum verlagerte sich der Sinn des Lebens noch einmal grundlegend für 1500 Jahre. Jetzt wird er ganz stark auf das Jenseits ausgerichtet. Das Leben auf dieser Welt ist eine Art Vorbereitung auf Erlösung, auf das jüngste Gericht. Gott gibt dem Leben Sinn, weil er es geschaffen hat. Und unser Ziel ist es, ihn zu erkennen, ihm zu dienen. Also auch hier ein kollektiver Sinnrahmen, einer, der ganz stark von außen vorgegeben war. Und dann ein erneuter Bruch mit der wissenschaftlichen Revolution. Eingeleitet von Menschen wie Kopernikus, Galileo Galilei und Charles Darwin. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Vielleicht ist sie nicht mal besonders wichtig. Sie ist ein kleiner Planet am Rande ihrer Galaxie. Und der Mensch ist kein von Gott geschaffenes Wesen, sondern das Ergebnis eines langen evolutionären Prozesses über Millionen von Jahren. Das hat nicht nur die Kirche erschüttert, sondern auch unser Selbstbild als Menschen. In der dann folgenden Phase der Aufklärung schließlich wird aus dieser Erschütterung eine neue Haltung. Jetzt heißt es Vernunft statt Dogma, Freiheit statt Gehorsam, Wissenschaft statt Aberglaube. Der Mensch wird zum Maßstab und zur Verantwortung sich selbst gegenüber. Das bisher bestehende kollektive Bewusstsein über eine vorgegebene Ordnung, über einen Sinn, der von außen kommt, das beginnt zu bröckeln und verschwindet mehr und mehr. Friedrich Nietzsche hat diese Phase, diesen Zustand, wieder einmal in seiner unnachahmlichen Art so formuliert. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Was bedeutet das nun für uns heute? Nun, der einzelne Mensch wurde sich zum eigenen Maßstab. Aber damit kam eben nicht nur Freiheit, sondern auch Verantwortung und Unsicherheit. Denn plötzlich war da niemand mehr, der uns sagte, wofür wir hier sind. Kein allmächtiger Plan, keine unumstößliche Ordnung, keine Gebrauchsanweisung für das Leben. Nur wir. Und in diesem Dilemma stecken wir. Du, ich, wir alle. Auf der einen Seite die uralte Vorstellung eines Sinns, der von außen vorgegeben ist, ein Sinn, der tief in unser kulturelles Gedächtnis eingeschrieben scheint, seit Tausenden von Jahren, ein kollektives Narrativ, weitergegeben von Generation zu Generation, vielleicht sogar epigenetisch in unseren Körper eingeschrieben, ein inneres Wissen, das uns sagt, da muss doch etwas sein. Und auf der anderen Seite die Stimme der Vernunft, die fragt, gibt es überhaupt einen Beweis für einen allgemeinen, übergeordneten Sinn? Gibt es eine Ordnung im Universum, aus der ich, ganz rational, irgendetwas für mein Leben ableiten kann oder irgendetwas, das mir bei der Beantwortung dieser Frage hilft? Und genau diese zweite Seite möchte ich jetzt mit dir ein bisschen näher anschauen. Stichwort Universum. Das Ganze begann, nach allem, was wir wissen, vor etwa 13,8 Milliarden Jahren, bäm, mit dem Urknall. Und die große Frage ist, was war das eigentlich? Was hat das ausgelöst? Und vor allem, warum? Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Erstens, das Ganze ist einfach zufällig passiert. Kein Plan, kein Sinn, kein Ziel. Ein kosmischer Unfall mit Folgeerscheinungen namens Leben. Zweitens, das Universum wurde zwar bewusst erschaffen, aber ohne jede Absicht in Bezug auf Leben. So wie wenn jemand einen Luftballon aufbläst und dann einfach platzen lässt. Leben, ein reines Nebenprodukt. Nett, aber irrelevant. Und drittens, das Universum wurde gezielt erschaffen. Und Leben ist ein zentraler Teil davon. Mit Bedeutung, mit Aufgabe. Wenn wir diese drei Möglichkeiten nun analysieren, kommen wir zu dem Ergebnis, dass nur bei Fall 3 die Voraussetzungen für einen allgemeinen Sinn oder eine Ordnung, aus der wir kosmologisch etwas für unser eigenes Leben ableiten können, überhaupt gegeben ist. Allerdings haben wir dann das Problem, dass uns kein klares Signal, keine eindeutige Botschaft hinterlassen wurde, die wir mit unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit erkennen können. Wenn es da draußen also eine Absicht gibt, dann ist sie für uns rational nicht erkennbar. Albert Camus, der große französische Schriftsteller, Journalist und Philosoph, der in den 1950er Jahren unter anderem den Literaturnobelpreis erhalten hat und sich in mehreren Publikationen intensiv mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandergesetzt hat. Ich werde später wieder auf ihn zurückkommen. hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob die Welt einen Sinn hat, sagt er, der über sie hinausgeht. Aber ich weiß, dass ich diesen Sinn nicht kenne und dass ich ihn unmöglich erkennen kann. Und Albert Einstein, der sich ebenfalls intensiv mit der Frage beschäftigte, wurde einmal gefragt, ob es denn eine Ordnung im Universum gäbe. Seine Antwort ist berühmt und vielsagend. Gott würfelt nicht. Aber, und das ist wichtig, er fügte auch hinzu, wer behauptet, die Antwort zu kennen, ist religiös. Mit anderen Worten, wer weiß, dass er nichts weiß, ist vielleicht näher an der Wahrheit als der, der sicher ist. Fassen wir an dieser Stelle noch einmal zusammen. Der moderne Mensch lebt in einer Welt, in der es kein allgemein geteiltes Verständnis von Sinn und Ordnung mehr gibt. Was früher durch Religion, Tradition oder gesellschaftliche Werte weitgehend vorgegeben war, ist heute zur individuellen Aufgabe geworden. Und der Mensch von heute, aufgeklärt, vernunftgeleitet, kritisch, muss erkennen, dass es keine beweisbaren Hinweise auf ein höheres Wesen oder eine übergeordnete Ordnung im Universum gibt, die ihm sagen würden, warum er hier ist oder was seine Aufgabe sei. Beziehungsweise, noch wichtiger ist dabei, selbst wenn es so etwas wie eine höhere Instanz oder eine tiefere Ordnung gäbe, wir können sie nicht erkennen. Uns fehlen die Mittel, um sie eindeutig zu erfassen. Und dennoch, und das ist der bemerkenswerte Teil, verspüren viele Menschen in sich eine tiefe Sehnsucht nach Orientierung, nach Bedeutung, nach einem Platz in einem größeren Zusammenhang. Mit genau diesem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Sinn und der Abwesenheit klarer Antworten haben sich viele große Denkerinnen und Denker beschäftigt. Zum Beispiel Søren Kierkegaard, der im 19. Jahrhundert ein ganzes Buch dieser inneren Not gewidmet hat. Der Titel: Die Krankheit zum Tode. Damit meint er nicht das körperliche Ende, sondern eine Form innerer Verzweiflung. Das Gefühl, sich selbst überlassen zu sein in einer Welt, die keine Richtung mehr vorgibt. Oder Albert Camus, der das Dilemma sehr eindrücklich in seinem Buch Der Mythos des Sisyphos, in dem er sich intensiv mit der Grundfrage nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzte, beschreibt. Der Mensch ruft nach Antworten auf seine Fragen nach dem Sinn und der Ordnung im Universum. Und die Welt antwortet mit Schweigen. Er fragt, warum bin ich hier? Und bekommt keine Antwort. Was bleibt, ist Unsicherheit, aber auch Offenheit und die Verantwortung, selbst einen Weg zu finden. Wie reagiert nun der einzelne Mensch auf diese tiefe Kluft zwischen dem Bedürfnis nach Ordnung, Sinn und Orientierung auf der einen Seite und der oft chaotisch wirkenden, widersprüchlichen Wirklichkeit auf der anderen? Albert Camus hat dabei verschiedene Wege aufgezeigt, wie Menschen mit dieser Spannung umgehen. Ein möglicher Weg besteht darin, sich trotzdem bewusst für ein Glaubens-, Weltanschauungs- oder Ordnungssystem zu entscheiden. Und das kann im Grunde jeder System sein, solange es ein gewisses Maß an Sinn verspricht. Denn davon gibt es heute viele unterschiedlichste Varianten. Das sind zum einen natürlich die großen monotheistischen Religionen in der Tradition Abrahams. Christentum, Judentum, Islam mit ihrem von Gott gegebenen Leben, das auf ein höheres Ziel hin ausgerichtet ist. Indem der Mensch seinen Sinn nicht aus sich selbst erhält, sondern aus einer göttlichen Ordnung mit dem Versprechen auf Erlösung oder einem Leben nach dem Tod. Diesen Weg haben auch bedeutende Denker beschritten, etwa der schon erwähnte Søren Kierkegaard oder Fjodor Dostojewski. Beide fanden in ihrer existenziellen Auseinandersetzung Halt im Glauben und betrachteten das Leben aus einer religiösen Perspektive heraus als sinnvoll und geführt. Dann gibt es die großen östlichen Philosophien, etwa die indischen Philosophien inklusive des Buddhismus. Auch sie entwerfen ein Bild des Universums als geordnetes Ganzes, in dem der Mensch mit einem daraus ableitbaren Entwicklungspotenzial eingebettet ist. Hier wird der Lebensweg oft als eine Art Reise verstanden, mit dem Ziel, durch Selbsterkenntnis, Übung und innere Transformation sich weiterzuentwickeln, bis hin zu einem Erwachen oder einer Erleuchtung. Und schließlich finden sich in unserer Zeit vermehrt spirituelle und sogenannte New Age Ansätze. Sie kombinieren oft Elemente aus östlicher Philosophie, westlicher Esoterik, moderner Psychologie und Naturverbundenheit. Der Mensch gilt hier als Teil eines größeren Ganzen, eines kosmischen Gefüges, das ihm Aufgaben stellt oder Lernprozesse anbietet. Ob durch frühere Leben, astrologische Konstellationen oder Energiefelder. Überall gibt es Hinweise auf eine zugrunde liegende Ordnung. Der Sinn des Lebens wird dabei nicht selbst gewählt, sondern wird angenommen als etwas, das von außen kommt, als Teil eines großen Plans. Camus hält genau hier inne und formuliert einige provokante, vielleicht sogar unbequeme Positionen, über die es sich lohnt, nachzudenken. Er sagt, wer sich für einen solchen Weg entscheidet, sei es religiös, spirituell oder weltanschaulich, der muss diesen Weg dann auch glauben. Nicht analysieren, nicht ständig hinterfragen, nicht mit Vernunft und Logik überprüfen wollen. Denn mit den Mitteln der Vernunft, so Camus, lässt sich diese Art von Sinn nicht begründen. Sie bleibt ein Akt des Glaubens. Doch genau das kritisiert er. Die unreflektierte Übernahme eines Glaubens- oder Sinnsystems, selbst wenn es aus der eigenen Kultur stammt, kann, so Camus, verhindern, dass der Mensch seinen eigenen Sinn findet. Für Camus ist das keine Lösung, sondern ein Ausweichen. Er spricht von philosophischem Selbstmord, also von dem Moment, in dem ein Mensch aufhört, selbst zu denken und stattdessen in die Hoffnung auf ein anderes Leben flieht. Ein Leben nach diesem, ein Leben über diesem. Doch wer für eine Idee lebt, die jenseits des Lebens liegt, so Camus, der verrät das Leben selbst. Für ihn dagegen geht es darum, die Nichterfahrbarkeit von Sinn und Ordnung anzuerkennen, zu akzeptieren, dass das Leben keinen vorgegebenen inneren Zweck hat und dass genau darin auch eine Freiheit liegt, die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. Denn sonst, so Camus, besteht die Gefahr, dass du auf der ewigen Suche nach Sinn, nach Glück, nach einer höheren Wahrheit das Eigentliche aus dem Blick verlierst, das Leben selbst. Er lädt uns ein, das Leben zu bejahen und dabei nie zu vergessen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist. Es geht nicht darum, eine große Wahrheit zu finden. Es geht nicht darum, das Universum zu entschlüsseln, sondern darum, unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Wir müssen nicht ständig fragen, wofür wir leben, sondern können im Tun, im Handeln, im Gestalten unseres Alltags unseren eigenen Sinn erschaffen. Das Leben ist keine Frage, die gelöst werden muss. Es ist eine Realität, die sich in der Art und Weise zeigt, wie wir uns den Herausforderungen des Alltags stellen. Und genau darin, sagt Camus, liegt die Würde. Nicht im Sieg, sondern im Weitermachen. Im Mut, den eigenen Weg zu gehen. Ohne Sicherheiten, ohne Garantien, aber mit offenen Augen, mit klarem Blick, mit einem Ja zum Leben. Auch andere bedeutende Philosophen betonen diese Verantwortung des Einzelnen. So bringt es Jean-Paul Sartre mit seinem berühmten Satz auf den Punkt, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Freiheit nicht als romantische Vorstellung, sondern als Zumutung, denn mit ihr geht auch die volle Verantwortung für das eigene Leben einher. Martin Heidegger formuliert es nüchtern. Der Sinn des Daseins ist seine Existenz. Nicht ein Ziel außerhalb, kein transzendenter Plan, sondern das gelebte Leben selbst. Und Friedrich Nietzsche schließlich stellt die radikale Frage. Was, wenn du dein Leben noch einmal leben müsstest? Genauso, jedes Detail und wieder. Seine Idee der ewigen Wiederkehr desgleichen lädt uns ein, unser Leben so zu gestalten, dass wir es freiwillig wieder und wieder leben wollen. Abschließend möchte ich mich noch der Frage zuwenden, was das nun ganz konkret für dich und dein tägliches Leben bedeutet. Vielleicht beginnt es mit einer kleinen, aber entscheidenden Verschiebung der Frage. Nicht mehr, warum lebe ich, sondern wie lebe ich? Denn genau darin liegt der Schlüssel. Nicht in einer fertigen Antwort, sondern in der Art und Weise, wie du dich mit deinem Leben auseinandersetzt, wie bewusst du es gestaltest. Was ist dir wirklich wichtig? Wie möchtest du leben? Was soll dein innerer Kompass sein? Dein persönlicher Leitfaden? Vielleicht geht es dir darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Vielleicht möchtest du etwas Sinnvolles beitragen, für andere da sein, die Welt ein klein wenig besser machen. Oder vielleicht lebst du mit einer Haltung der Achtsamkeit und Intensität, indem du den Tag nimmst, wie er kommt, und dem Augenblick Bedeutung gibst, ohne ständig nach einem großen Ganzen zu fragen. Und auch wenn du dich für ein Glaubenssystem oder eine spirituelle Weltsicht entschieden hast, gilt genau das. Du bleibst verantwortlich dafür, wie du dein Leben führst, wie du diesen Glauben lebst, wie du mit dir, mit anderen und mit der Welt umgehst. Ganz gleich also, welche Richtung du wählst. Denk daran, dein Glück hängt nicht davon ab, dass du irgendwo da draußen den einen großen Sinn findest. Es entsteht im Alltag, in deinen Entscheidungen, in deinen Handlungen, im Kleinen. Du gibst deinem Leben Sinn, nicht indem du ihn findest, sondern indem du ihn gestaltest, jeden Tag neu. Lass dein Leben nicht einfach nur geschehen, es muss gelebt werden. Mit Mut, mit Klarheit und mit der Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Denn, um mit Camus zu schließen, vielleicht geht es nicht darum, das Leben zu verstehen, sondern es zu lieben, trotz allem.